ich werde am Anfang beten. Herr Jesus, ich habe dich das heute schon ein paar Mal gebeten, ich möchte es wieder tun und ich möchte auch danken, dass du hörst. Herr Jesus, mein Gebet ist, dass du redest und dass du das Wort, das du aufschreiben hast lassen, dass du das klar machst. Und Herr Jesus, red du zu unseren Herzen, dass Frucht entsteht. Herr Jesus, red du zu unseren Herzen, so dass wir dich mehr sehen können, Herr, und dass wir dich mehr lieben können. Danke für die Liebe, die wir sehen können, wenn wir auf dich schauen. Amen. Wer von euch weiß, welche Serie das erste Mal im deutschsprachigen Raum im Jahr 2003 ausgestrahlt worden ist? Manche hat es von euch noch gar nicht gegeben, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Es war eine ganz besondere Serie. Kennt ihr die? Wer kennt sie? Okay, ein paar trauen sich das zu sagen. Das Besondere an der Serie war, dass ganz viele Handlungsstränge parallel passiert sind, so wie es auch im Leben halt so ist. Und dass innerhalb von 24 Stunden man sieht, wie diese einzelnen Handlungsstränge zusammengeflochten werden. Und natürlich ist es eine spannende Serie und natürlich sind Attentäter dabei und die wollen irgendjemanden sozusagen daran hindern, dass er Senator wird, und viel Drama. Das Spannende an der Serie ist, jeder Abschnitt in dieser Serie ist 45 Minuten lang, deckt aber mehr oder weniger genau eine Stunde ab. Und so, wenn man von Anfang bis Ende dieser Serie durchschaut, hat man einen Tag miterlebt, in denen halt die ganze Handlung reingepackt ist und wo man sieht, wo unterschiedliche Fäden der Handlung irgendwie so zusammenführen. Warum ich mit dieser Serie anfange, ist nicht, weil es jetzt um diese Serie geht, sondern weil die Geschichte, die wir eigentlich vor zwei Sonntagen schon begonnen haben zu hören, dass diese Geschichte im Prinzip genauso von Matthäus aufgebaut worden ist, so ähnlich wie wir es in dieser Serie sehen. Und zwar, dass unterschiedliche Handlungsstränge zusammenführen. Und man sieht unterschiedliche Schauplätze. Zum Beispiel beginnt es damit, dass Jesus seinen Tod am Kreuz in Kapitel 26 vom Matthäus-Evangelium ankündigt. Dann blendet Matthäus über dort, wo die Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes planen, wie sie Jesus ergreifen können. Dann kommt diese Frau, die Jesus salbt, wo er selber sagt, dass er sie zu seinem Begräbnis salbt. Dann auf einmal schwenkt die Kamera über zu Judas, der sich mit den obersten Priestern verbündet und um einen Betrag von 30 Silberlingen Jesus zu verraten. Dann schwenkt die Kamera wieder zurück und man sieht Jesus mit seinen Jüngern, wie sie das Passafest feiern, wie Jesus Judas als den Verräter enttarnt. Dann setzt Jesus das Mahl des Herrn ein, das wir am kommenden Freitag gemeinsam am Karfreitag wieder feiern werden. Jesus sagt dann Petrus voraus, dass er ihn dreimal verleugnen wird. Jesus geht mit seinen Jüngern nach Gethsemane, um zu beten. Jesus wird gefangen genommen und wie es der Herr vorhergesagt hat, verleugnet Petrus Jesus dreimal. Und das ist der Moment, in dem wir jetzt einsteigen mit dem Bericht, den wir heute lesen. Und vielleicht könnt ihr euch an die eine oder andere Begebenheit, die ich jetzt im Zeitraffer versucht habe zu wiederholen, erinnern. Wir lesen gemeinsam den Abschnitt, der jetzt darauf folgt. Das ist Matthäus Kapitel 27, die Verse 1 bis 31. Und für die es möglich ist, die bitte aufzustehen, wenn wir das Wort vom Herrn hören. Musik. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle obersten Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat gegen Jesus, um ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und lieferten ihn dem Statthalter Pontius Pilatus aus. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht das uns an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Die obersten Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: Wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil es Blutgeld ist. Nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie dafür den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Daher wird jener Acker Blutacker genannt bis zum heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten, und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie der Herr mir befohlen hatte. Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Und als er von den obersten Priestern und den Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich aussagen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, sondern sodass der Statthalter sich sehr verwunderte. Aber anlässlich des Festes pflegte der Statthalter der Volksmenge einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen namens Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse, Barabbas oder Jesus, den man Christus nennt? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Als er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Hab du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Aber die obersten Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, den Barabbas zu erbitten, Jesus aber umbringen zu lassen. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen: Welchen von diesen beiden wollt ihr, dass ich euch freilasse? Sie sprachen: Den Barabbas. Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm: Kreuzige ihn. Da sagte der Statthalter: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen: Kreuzige ihn. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Da gab er ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten sich vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an, nahmen das Rohr, schlugen ihn auf das Haupt, und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an, und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Ihr könnt euch gern wieder setzen. Matthäus berichtet da eben, wie vorher schon mit dem Beispiel erzählt, wie so ein Drehbuchautor von verschiedenen Ereignissen, die sich zum Teil gleichzeitig ereignen. Und was wir jetzt tun wollen, während wir so dem Fluss der Erzählung folgen, wir wollen uns auf diese unterschiedlichen Personengruppen konzentrieren. Und was die Überschrift schon verrät, wir sehen, dass all diese Personengruppen ohne einen Retter verloren sind. Letzten Sonntag hat der Mauritz in seiner Predigt, wer da war, der kann sich noch erinnern wahrscheinlich, so die Unterschiedlichkeiten zwischen Judas und Petrus vor Augen gemalt. Und deswegen werde ich jetzt auf diese Unterschiedlichkeiten nicht mehr eingehen. Wir schauen jetzt uns vor allem den Judas an, der Jesus für 30 Silberlinge verraten hat. Und nachdem er ihn verraten hatte und wenn wir schauen, wie er auf einmal realisiert, was passiert ist, dann merkt man, dass es ihn sehr reute. In Vers 3 lesen wir, es reute ihn, als er merkte, dass Jesus verurteilt wurde. Wenn wir Judas anschauen, dann sehen wir da einen Menschen, der gerade dran ist, unter der Last seiner Schuld zu zerbrechen. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, da sehen wir unterschiedliche Menschen, wie sie unterschiedlich mit Sünde und mit Schuld umgehen. Und zwar, mir sind Adam und Eva eingefallen, was die tun, als sie mit ihrer Sünde konfrontiert werden und wo der Herr sie ihrer Sünde überführt. Was sie tun, ist, sie fangen an, dem anderen jeweils die Schuld zuzuweisen. Sie schaffen es nicht, ihre eigene Schuld anzuschauen. Und wenn wir den Kain anschauen, den Sohn von Adam und Eva, da merkt man sogar, wie beschrieben wird, dass sein Blick sich verfinstert, als er sieht, dass der Herr sein Opfer nicht angenommen hat und wie der Hass sich entwickelt seinem Bruder gegenüber. Und auch Gott sieht es. Und wir lesen, dass Gott mit ihm redet. In dieser Situation, wo der Zorn und der Hass ihn überkommen will, redet Gott mit ihm und sagt, wenn du aber nichts Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. In dem Fall sehen wir, wie Gott dem Kain einen Ausweg bietet, sozusagen nicht das Opfer seiner Sünde zu werden, sondern sich entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Aber Kain, der lässt seinen Gefühlen freien Lauf und ähnlich hat Judas sich verhalten. Judas, der war auf dieses Geld so fixiert, das lesen wir an unterschiedlichen Stellen. Und auch er war nicht bereit, von seinem Plan wegzuschauen. Und Gott, er ist bereit, Jesus, den Sohn Gottes, zu verraten für diese 30 Silberlinge. Wir lesen im Alten Testament, dass 30 Silberlinge der Preis von einem Sklaven ist. Also für den Preis von einem Sklaven war Judas bereit, für diese kurzfristige Belohnung war Judas bereit, den Herrn der Welt zu verraten. Er hat das Geld gesehen, er wollte das Geld, er war verblendet vom Geld. Geld war für ihn das Wichtigste und er ist blind geworden, blind für die Liebe des Herrn, mit dem er 3 Jahre lang jeden Tag zusammen war. Blind für die Liebe, die den Petrus überführt hat, wie wir es letztes Mal gesehen haben. Er war blind für die Liebe, weil er auf das Geld so fokussiert war. Aber jetzt plötzlich erkennt er seine Schuld. Jesus ist gerade von dem Hohen Rat verurteilt worden und er hat gewusst, er hat ihn verraten. Eben für diesen Preis, der Preis für einen Sklaven war. Judas hat erkannt, dass er unschuldiges Blut verraten hat. Er hat gemerkt, er kann diese Schuld nicht tragen. Er hat keinen Ort, wo er mit seiner Schuld hingehen konnte. Er wollte zu den Priestern rennen, aber den Priestern, so wie wir vorher gelesen haben, denen war das egal. Er war mit seiner Schuld ganz allein. Und er kannte Jesus nicht so, wie Petrus ihn gekannt hat. Petrus, von dem wissen wir, er hat ausgerufen, du, Herr, hast Worte des ewigen Lebens. Petrus hat es schon recht früh erkannt. Aber Judas, der hat es nicht gewusst. Er war offensichtlich die letzten 3 Jahre so sehr mit der Vorstellung konfrontiert, die er gehabt hat, wie der Jesus, den er sich wünscht, sein sollte, der die Römer vermutlich aus dem Land treiben soll, der bitte dafür sorgen soll, dass er wohlhabend bei dem Ganzen aussteigt. Und er ist immer mehr enttäuscht worden, weil Jesus diesem Bild nicht entspricht. Und obwohl er so intensiv Zeit mit ihm verbracht hat, hat er Jesus nie als seinen Retter erkannt. Und in dieser Not und in dieser Einsamkeit, in der er war, gab es für ihn keinen anderen Ausweg mehr. Seine Last, die hat ihn erdrückt und er hat keinen anderen Weg gesehen, als sich in den Tod zu stürzen. Er hat sich erhängt und es muss eine ziemlich wilde Aktion gewesen sein, weil wir in der Apostelgeschichte dann lesen, dass er dabei kopfüber gestürzt ist und in der Mitte auseinanderbrach und seine Eingeweide ausgetreten sind. Also das war mehr als nur ein Sicherhängen. Was für ein hoffnungsloses Ende findet da ein Leben von einem Menschen, der die ganze Zeit auf der Suche war und der den Herrn, der 3 Jahre neben ihm gestanden ist, nicht gesehen hat. Und welche tragische Entscheidung, die ihn auf Ewigkeit von Gott, seinem möglichen Retter, getrennt hat. Die Frage ist, wohin gehst du mit deiner Schuld? Ist Jesus dein Retter? Oder lebst du vielleicht auch schon seit Jahren so neben Jesus her und du bist vielleicht enttäuscht, dass er dir nicht das gibt, was du eigentlich dir wünschst, dass er dir gibt. Und du kennst ihn so vom Hörensagen, aber du musst zugestehen oder eingestehen, dass er vielleicht gar nicht dein Retter ist, dass er nicht der ist, wo du mit deiner Schuld hingehen kannst. Der Regisseur Matthäus, der bringt uns jetzt zu der nächsten Personengruppe, das sind die Priester und die Ältesten. Judas, wie wir gerade gehört haben, der hat die Hoffnung gehabt, dass er seine Schuld bei den Priestern und den Ältesten wieder gut machen kann, indem er das rückgängig macht. Er bringt ihnen diese 30 Silberlinge, er hat seine Schuld erkannt, er geht zu den Priestern. Und was wissen wir von den Priestern? Im 3. Mose, Kapitel 10, Vers 10 steht, also ihr sind die Priester, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Das wäre die Aufgabe der Priester gewesen. Wir sehen aber, dass auch die Priester in der Sünde gefangen waren und verblendet waren. Sie haben nimmer zwischen Recht und Unrecht, zwischen Rein und Unrein entscheiden können, zwischen Heilig und Unheilig. Judas hat zu ihnen gesagt, dass er unschuldiges Blut verraten hat. Und was ist ihre Antwort? Was geht uns das an? Sie waren in ihrer Sünde und in ihrem Hass für Jesus so verblendet, dass sie sich gar nicht mehr von der Rolle, die sie von Gott bekommen haben, dass sie diese Rolle gar nicht mehr gesehen haben. Sie haben einen Status gehabt als Priester, aber sie haben die Aufgabe für die Menschen, den Unterschied zwischen heilig und unheilig deutlich zu machen, haben sie nicht mehr gelebt. In ihrem Hass Jesus gegenüber, den sie genauso gehabt haben, hatten sie ein Ziel vor Augen und das war, Jesus, den ewigen Sohn Gottes, zu töten. Aber dann ich habe euch jetzt ein paar Mal die gelbe Schrift vergessen einzublenden. da sind wir jetzt. Ihnen war es egal, dass unschuldiges Blut verraten worden ist. Was ihnen aber wichtig war, war, dass sie jetzt diese 30 Silberlinge, die Judas in seiner Verzweiflung in den Tempel geschmissen hat, dass sie die auf gar keinen Fall in den Opferkasten legen dürfen, weil damit hätten sie ja eines der Gesetze übertreten. Stattdessen haben sie sich diesen Acker gekauft, von dem wir gelesen haben und wodurch wahrscheinlich unwissentlich eine Prophezeiung sich aus dem Alten Testament erfüllt hat. Diese Priester, die haben Gott nicht gekannt, dem sie angeblich gedient haben. Die Frage ist, kennst du ihn? Die nächste Personengruppe ist eine Person, das ist der Pilatus. Matthäus blendet jetzt rüber zu Pilatus. Warum ist Jesus bei Pilatus? Das hat einen geschichtlichen Grund. Er war ja bis vor ein paar Stunden noch nicht bei Pilatus. Die Juden, die von den Römern besetzt waren, die wollten eigentlich Jesus die Todesstrafe geben, dadurch, dass die Römer aber ganz Israel besetzt haben, hatten sie ein paar einschränkende Regeln über ihre besetzten Gebiete erlassen. Und zumindest zwei dieser Regeln waren Steuern zahlen. Das haben sie sich gleich mal zunutze gemacht. Und die zweite Regel war, dass die Todesstrafe nicht selbst verhängt werden hat können. Benny hat in seiner Predigt von dem religiösen Verhör erzählt, das am Abend der Verhaftung stattgefunden hat. Und bei diesem Verhör ging es um die Identität, die Jesus hatte als Gott. Es ging um seine göttliche Identität. Und das ist eine Parallele zu dem Text, den wir heute lesen, weil da das Volk, das bei dem Verhör dabei war, das war überzeugt davon, als Jesus sagt, dass er der Messias ist, dass Jesus dadurch Gotteslästerung begeht, als er sagt, er ist Gottes Sohn. Und aus ihrer Sicht hat Jesus dadurch die Todesstrafe verdient und die Todesstrafe haben sie nicht verhängen dürfen. Deswegen haben sie ihn in einer frühen Morgen- und Nebelaktion zum Pilatus gebracht, der Statthalter war und der als sozusagen Stellvertreter Roms in der Lage war, die Todesstrafe zu verhängen. Nur Pilatus ist in keinster Weise an den religiösen Befindlichkeiten interessiert von den Juden. Die waren ihm, denke ich, ziemlich wurscht. Aber für ihn war es wichtig, dass das politische System in Ordnung gehalten worden ist. Und deswegen, wenn man das beobachtet, shiftet die Anklage irgendwie von vor den Juden, dass Jesus beansprucht, Gottes Sohn zu sein und damit Gott zu sein, hin zu, wo sie jetzt vor Pilatus stehen, dass Jesus beansprucht, König der Juden zu sein. Also Jesus, ein König, der vielleicht dem römischen Regiment politische Unruhe vermittelt. Und das war sozusagen jetzt die Anklage, mit der Jesus vor Pilatus gestanden ist. Und Jesus bestätigt, dass er der König der Juden ist. Alle anderen Anklagen, die Anklagepunkte, die ihm gegenüber erwähnt worden sind, zu denen sagt er nichts. Und was wir sehen ist, dass der Pilatus keine Schuld bei Jesus entdeckt. Und wir haben auch diese interessante Episode vorher gelesen, dass die Frau sogar von Pilatus, die ist in der Nacht mit Träumen geplagt worden, die sie dazu gebracht haben, ihren Mann zu sagen, du, verurteil den nicht, der ist unschuldig. So jetzt steht der Pilatus in einer Bedrängnissituation und zwar einerseits sieht er keine Schuld bei Jesus, seine Frau sagt ihm, du am besten verurteil den nicht und er merkt aber, wie das Volk immer aufgebrachter wird und wie sie immer mehr sich auch von den Ältesten und von den Priestern anstacheln lassen, den Tod von Jesus zu fordern. und den Schachzug, den Barabbas den Pilatus da vorhat, das ist, dass er sagt, ich gebe euch die Möglichkeit, dass ihr einen Gefangenen auswählen könnt, den ich freilassen werde. Und die Hoffnung von ihm war wohl, dass das Volk dann doch Jesus sich aussucht, aber stattdessen haben sie sich für Barabbas entschieden. Und der Pilatus hat wahrscheinlich bei dieser Umfrage nicht damit gerechnet, dass das Volk immer mehr von den Priestern aufgewiegelt worden ist und mittlerweile schon zu einem Mob geworden ist. Und das war mehr oder weniger aus seiner politischen Perspektive das Schlimmste, was passieren kann, weil wenn Unruhe in seinem Gebiet ist, dann ist er dem Kaiser gegenüber dafür verantwortlich. Und diese politische Situation, die wollte er sich ersparen. Und ihm war wahrscheinlich bewusst, dass er, weil er sagt, er sieht keine Schuld an diesem Jesus, ihm war bewusst, dass wenn er ihn zum Tode verurteilt, dass er sich schuldig macht und sein Ausweg, von dieser Schuld loszukommen, das war die einzige Möglichkeit, die er kannte und die hat er sich von den Juden vermutlich abgeschaut, war sich die Hände zu waschen und zu sagen, dass ihn keine Schuld am Tod von diesem Unschuldigen treffen soll. Ob ihm bewusst war, dass diese symbolhafte Reinigung, die er sich vermutlich von den Juden abgeschaut hat, keine Wirkung hatte, wissen wir nicht. Die Frage an dich ist, wo oder wodurch oder durch wen findest du Vergebung für deine Schuld? Barabbas ist die nächste Person und wie schon erwähnt, war Barabbas ein berüchtigter Aufständischer, der auch vor Mord nicht zurückschreckte. Vermutlich war der Barabbas einer von denen, die wirklich aktiv dafür sorgen wollten, dass die Römer aus dem Land vertrieben werden. Und damit hat er eigentlich die Rolle ein Stück weit gehabt, die viele sich gerade eine Woche vorher, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, noch von Jesus erhofft haben. Barabbas, der war der, der wirklich dafür gekämpft hat, dass die Römer aus Jerusalem und aus ganz Israel verschwinden. Und bei seinem Kämpfen hat er auch nicht davor zurückgeschreckt, wenn Menschen zu Tode gekommen sind. Interessant, wenn wir diesen Barabbas anschauen, ist der Name, weil Barabbas wird übersetzt oder also Bar, Abba heißt Sohn des Vaters und dieser Barabbas hat diesen interessanten Namen Sohn des Vaters. Das war zu der damaligen Zeit nicht so ein ungewöhnlicher Name, aber im Kontext von den Begebenheiten ist das etwas, über das man ein bisschen nachdenken sollte. Weil hier wird der Mann mit dem Namen Sohn des Vaters freigelassen, damit der ewige Sohn des ewigen Vaters an seiner Stelle verurteilt wird. Es könnte gut sein, dass dieses dritte Kreuz, zwei Kreuze, da waren diese zwei Verbrecher, dass dieses dritte Kreuz, dass das eigentlich das Kreuz war, das dem für den Barabbas vorgesehen war. Diese anderen beiden werden teilweise mit Räuber übersetzt, aber für Raub hat es damals die Todesstrafe nicht gegeben und an anderer Stelle liegt die Übersetzung auch mit Aufständische oder Rebell nahe. Also es kann gut sein, dass diese drei, die zwei, die mit Jesus gekreuzigt wurden und der Barabbas ein Team waren, die gemeinsam zum Tod verurteilt worden sind. Und dieser Sohn des Vaters wurde dadurch, dass der ewige Sohn des ewigen Vaters ans Kreuz gegangen ist, ist er in diesem Moment von dieser menschlichen Strafe befreit worden. Dieses Bild ist ein Ausblick auf die viel größere Bedeutung, die das Opfer, das stellvertretende Opfer von Jesus am Kreuz für die ganze Menschheit hatte. Und ich denke, dass dass das damals der Barabbas gar nicht hat sehen können. was dann weiter mit ihm passiert ist, von dem wissen wir nichts. Meine Frage, kennst du den, der stellvertretend für dich die Strafe deiner Sünden auf sich genommen hat? Die letzte Personengruppe, das ist das Volk und die Soldaten. Wir haben in Kapitel 26, vor ein paar Wochen, haben wir gesehen, wie sich im Kontext von der Anklage, die damals, also damals vor ein paar Stunden, aber vor ein paar Wochen in der Predigt, die damals im Raum gestanden ist, eben, dass Jesus sich als Gott ausweist, dass sich die Volksmenge darüber lustig gemacht hat. Sie haben ihn, lesen wir in Kapitel, ich glaube, ich habe den Vers da nicht drauf, in Kapitel 26, Vers 67 bis 68, da steht, da spuckten sie ihm ins Gesicht, also die Volksmenge Jesus, da spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche und sprachen, Jesus, oder sie sagten sogar Christus, weiß, sage uns, wer ist's, der dich geschlagen hat? Das war damals vor dem Volk. Jetzt sind es die Soldaten, die sich über Jesus als den König auf brutalste Art und Weise lustig machen. Sie richten ihn als lächerliches Abbild eines Königs her. Ihn, den König aller Könige, der in Ewigkeit regieren wird. Sie ziehen ihm einen Purpurmantel um, ihm, dessen Mantelsaum in der Vision von Jesaja den ganzen Tempel erfüllt. Sie setzen ihm eine Krone auf Dornen auf. Er hat diese Krone getragen aus Dornen, damit er uns die Krone der Gerechtigkeit aufsetzen kann, wie wir im 2. Timotheus lesen. Und sie geben ihm dieses Rohr in die Hand, ihm, über den gesagt ist im Hebräer, das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Und so wird Jesus da als dieses zu verspottende Abbild eines Königs von den Soldaten drangsaliert. Und er, der einzig wahre König, wird von den Menschen, die er geschaffen hat, von den Menschen, von denen wir wissen, für die er auf die Welt gekommen ist, vor denen steht er als dieser lächerliche König und lässt sich bespucken, lässt sich schlagen. Und die Soldaten verspotten ihn, sie gehen vor ihm auf die Knie, sie machen ihn lächerlich, sie bespucken ihn, sie nehmen ihm das Rohr aus der Hand und sie schlagen es ihm über seine Dornenkrone. Hier steht der Schöpfer, der Herr der Welt, der König in Ewigkeit vor seinen Geschöpfen, die ihn nicht erkennen. In ihre Hände gibt er sich, bereit für die Sünden der Menschen zu sterben. Dieses Bild, das wir da vor uns sehen von Jesus dem König, das erinnert an das, was im Jesaja steht. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Achtest du ihn? Achtest du auf ihn? Siehst du, dass er auch für dich dort gestanden ist? Matthäus hat diese Geschichten der einzelnen Personen so hingeführt, dass man erkennen kann, dass jeder von ihnen einen Retter braucht. Judas, der mit seiner Schuld keinen Ausweg fand, er hat Jesus nicht als den Retter gekannt. Wir haben die Priester angeschaut, denen es egal war, dass ein Unschuldiger verurteilt worden ist. sie hätten eigentlich einen Priester gebraucht, so einen wie Jesus ist, wie Jesus beschrieben wird im Hebräer, wo steht, denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Der es nicht wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für das Volk. Denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als das Opfer darbrachte. Die Priester haben Jesus so nicht gesehen. Pilatus, er hat versucht, seine Schuld mit Wasser abzuwaschen. In Offenbarung lesen wir, dass er das Blut gebraucht hätte, um Vergebung zu erlangen. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut. Durch sein Blut wird die Sünde wegwaschen, nicht durch eine symbolische Wasserhandlung. Und dann sehen wir den Sohn des Vaters, den Barabbas, wie er hier der menschlichen Strafe, von dieser menschlichen Strafe gerettet wird, weil Jesus an seiner Stelle den Kreuzestod erlitten hat. Wie es mit ihm weitergeht, wie gesagt, das wissen wir nicht. Aber Jesus hat dadurch beispielhaft gezeigt, dass auch wir jemanden brauchen, der stellvertretend für uns die Strafe, die ewige Trennung von Gott auf sich nimmt. Jesus ist der Einzige, der diese Strafe stellvertretend tragen kann. Und er ist der Einzige, durch dessen Blut wir gerecht gemacht werden. Selbst wenn wir uns vielleicht dort sehen, wo die Soldaten gestanden sind und über ihn gelästert haben. Alle Menschen in diesem Abschnitt brauchen einen Retter. Jesus hat all das auf sich genommen, um dieser Retter zu sein, um dir seine Rettung anzubieten. Er schenkt dir Vergebung, wenn du Buße tust und ihm nachfolgst. Aus Gnade bietet dir der Herr Vergebung an. Wenn du das noch nicht gemacht hast, nimm sie heute an. Tu Buße über deine Sünde. Und er sagt, er ist der König. Das bedeutet, er möchte auch dein König sein. Die Frage ist, beugst du dich vor ihm? Ohne Retter bist auch du verloren. So wie wir das von allen anderen Personen da in dieser Geschichte gesehen haben. Wir brauchen einen Retter und wir haben ihn heute vor uns sehen können, wie er das alles erlitten hat. Ich werde ihn dafür preisen und wir können nachher gemeinsam beten, wir können uns in Gruppen zusammenstellen, wir können laut oder leise beten, wie ihr das möchtet. Herr Jesus, es bleibt uns nichts als einfach vor Dankbarkeit zu staunen. Du hast deinen Platz an der Seite vom Vater aufgegeben, um auf die Erde zu kommen. Und du hast gewusst, dass die Menschen, für die du kommst, dass die dich ablehnen und dass sie sich über dich lustig machen. Und du bist trotzdem für diese Menschen gestorben. Der eine Hauptmann, von dem wissen wir, dass er nachher erkannt hat, dass du gerecht warst. Jesus selbst, durch dein Tod, also durch den Akt deines Todes, hat der Hauptmann das erkennen können. Und Herr Jesus, dein Tod ist das Einzige, was retten kann. Du bist am Kreuz für die Schuld gehängt, die wir auf uns geladen haben. Und du bist der, der die Schuld bezahlt hat. Und Herr Jesus, du bist der, der den Tod besiegt hat. Und das können wir jetzt in der nächsten Woche feiern. Ich danke dir dafür, dass du nicht im Grab liegen geblieben bist, sondern dass wir durch deine Auferstehung sehen, dass du Gottes Sohn bist, dass du das nicht nur behauptet hast, sondern dass du es bewiesen hast. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Amen.